mal eben schnell mit dem Auto zum Bäcker, nachmittags die Kinder zum Sport bringen, ja, den Weg zur Arbeit sowieso. Das Auto, das ist ein total tolles, praktisches Fortbewegungsmittel. Es ist schnell, man sitzt im Trockenen und man kann seinen Weg direkt vor der Haustür beginnen. Aber das Auto stößt auch eine Menge Schadstoffe aus. Zum Beispiel fast 4-mal so viel CO2 pro Person und Kilometer wie die Bahn. Angesichts einer drohenden Klimakatastrophe stellt sich da die Frage, können und dürfen wir uns diesen Luxus noch leisten? Wie ist eine Verkehrswende machbar? Das ist unser Thema heute Abend in der Sendung zur Sache. Und wie immer dürfen Sie sich gerne beteiligen. Sie dürfen mitdiskutieren. Schreiben Sie mir einfach eine Mail an zursache@wellenord.de oder rufen Sie uns an. Die Telefonnummer, das ist die 08000 96 66 66. Dies kostenlos, natürlich auch vom Handy. Ich bin Rebecca Mehrholz und ich wünsche uns einen spannenden Sonntagabend. Jahrzehntelang war die Klima- und die Umweltschutzpolitik eher so ein Randthema. Die Industrie, die hat sehr gerne immer größere, immer schnellere Autos gebaut, die aber auch immer mehr verbraucht haben. Zum Beispiel die SUVs sind wahnsinnig beliebt, aber verbrauchen auch eine Menge Benzin. Greta Thunberg, die hat uns jetzt vor Augen geführt, das Klima, das ist akut bedroht. Eigentlich wussten wir das schon sehr lange, aber so richtig hat man das Gefühl, niemand dafür interessiert. Aber jetzt wissen wir, schnell handeln, das ist angesagt. Die Bundesregierung hat deswegen diese Woche das Klimapaket auf den Weg gebracht. Das Ziel ist, schnell den CO2-Ausstoß bei uns in Deutschland zu senken. Eine wesentliche Herausforderung ist dabei der Verkehrssektor. Er ist nämlich für knapp 20% des gesamten CO2-Ausstoßes in Deutschland verantwortlich. Es ist also Zeit für eine Verkehrswende. Und wie die geschafft werden kann, darüber will ich heute in zur Sache mit meinen Gästen diskutieren. Herzlich willkommen heute Abend Ingo Ludwichowski vom NABU. Schön, dass Sie da sind.
Guten Abend.
Jochen Kippert von der Verkehrsgesellschaft NASH. Hallo.
Hallo.
Und Heiner Monheim, emeritierter Professor, unter anderem für Verkehrs- und Stadtplanung. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, guten Abend.
Ich würde sagen, jetzt in umgekehrter Reihenfolge, wir fangen bei Ihnen an, Professor Monheim. Wie sind Sie heute hier zu uns nach Kiel ins Studio gekommen?
Anders als normal, weil es Schienenersatzverkehr zwischen Malente und Preetz gibt, hat meine Frau mich gebracht, was ich normalerweise nie tue, wenn ich nach Kiel fahre. Aber jetzt bin ich mit einem Auto gekommen.
Wie werden Sie sonst gefahren?
Mit dem Zug und mit dem Fahrrad vom Hauptbahnhof ins Studio. Ich bin hier öfters im Studio und da unten sind Fahrradständer, wo das prima geht. Also das ist eigentlich eine sehr günstige Wegekette, da kann man an der Kiellinie langfahren. Aber in dem Falle hätte der Schienenersatzverkehr mit dem Bus zwischen Malende und Preetz eben mehr als doppelt so lange gedauert.
Und das Fahrrad in den Bus zu packen wäre wahrscheinlich auch schwierig gewesen.
Nö, das wäre gegangen. Ich habe ein Faltfahrrad, das kann man im Bus und Bahn problemlos mitnehmen, braucht man keine eigene Fahrkarte für. Das geht sehr gut.
Okay. Herr Kippert, wie sind Sie heute hergekommen?
Ich habe ein bisschen den Vorteil, ich wohne in Kiel und ich mache eigentlich alles mit dem Fahrrad hier in Kiel. Wetter ist ein bisschen nicht ganz so toll, ein bisschen gegrisselt, aber das war, glaube ich, diesmal kein Problem. Einfach schnell aufs Fahrrad, 7 Minuten später sitze ich hier, toll.
Haben Sie ein Auto?
Nee, wir haben gar kein Auto. Wir leben das ganz ohne.
Spannend. Also da können Sie nachher aus Ihrer eigenen Erfahrung berichten, wie es ist, auch ganz ohne Auto, wo viele Leute sagen, geht gar nicht ohne Auto. Herr Ludwichowski, wie sind Sie gekommen?
Ja, ich muss gestehen, als Vertreter eines Naturschutzverbandes habe ich mich wenig vorbildlich verhalten. Ich bin nämlich im Auto gekommen. Das hat aber seinen Grund darin, erstens fahre ich ein Auto, was sehr wenig verbraucht. Und das andere war, ich muss anschließend privat noch wohin, wo es schwierig wird, mit dem ÖPNV hinzukommen. Also ich habe eine Entschuldigung, auch wenn die nicht sehr überzeugend klingen mag.
Ja, aber da haben wir auch schon wieder das Thema, Sie müssen wohin, wo es schwierig ist, mit dem ÖPNV hinzukommen. Ich glaube, das Problem haben viele bei uns in Schleswig-Holstein. Also allein an Ihren drei Beispielen haben wir jetzt schon gehört, was wir alles gleich in der Sendung anschneiden können. Das machen wir natürlich. Und wenn Sie andere Themen haben, wo Sie sagen, da müsst ihr unbedingt drüber sprechen, dann schreiben Sie doch gerne eine Mail an zur sache@wellenord.de. Ach ja, das Auto, das ist so schön praktisch, aber es geht auch ohne. Das sagt Jochen Kippert von der Verkehrsgesellschaft NASH. Er hat gerade schon gesagt, er hat zu Hause kein Auto und wohnt in Kiel und macht alles ohne Auto. Also es scheint zu gehen. Herr Kippert, verraten Sie mal ein bisschen, wie machen Sie das?
Ja, ich glaube, das ist einfach eine Frage der Einstellung viel auch. Bei mir war das ein bisschen so, ich war dann, bevor ich herkam, war ich in Australien und da habe ich dann, mein Auto lief hier noch über meine Mutter, die hat das dann einfach abgemeldet, während ich in Australien war, weil sie sagte, das macht ja keinen Sinn mehr, wenn du weg bist. Und als ich dann zurückkam, kam ich hier nach Kiel und hatte halt einfach kein Auto und musste hier erstmal klarkommen ohne Auto. Und das ging irgendwie erstaunlich gut. Und wenn man sich dann ein bisschen drauf einrichtet, dann fährt man halt zum Beispiel an den Strand nur noch dahin, wo man gut mit dem Bus hinkommt oder mit dem Zug und nicht mehr dahin, wo man nur mit dem Auto hinkommt. Also man merkt gar nicht so richtig, was einem dann fehlt. Das würde ich wahrscheinlich erst dann merken, wenn ich auf einmal wieder ein Auto hätte, dann würde ich mein Leben wahrscheinlich auch umstellen, dann würde ich ganz anders einkaufen, dann würde ich ganz anders meine Freizeit verbringen. Aber ich habe mich jetzt so eingestellt, dass ich überall mit dem Fahrrad, mit dem Zug hinfahre, hinkomme und wo ich nicht hinkomme, fahre ich auch nicht hin. Und komischerweise brauche ich da auch meistens gar nicht hin.
Und wie machen Sie zum Beispiel den großen Wocheneinkauf?
Ich mache einfach mehrere, viele kleine. Ich fahre oft nach der Arbeit, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Nach der Arbeit fahre ich im Supermarkt vorbei, mache meinen Rucksack voll und habe dann für die nächsten 3-4 Tage genug dabei. Kein Problem.
Da haben wir schon das erste Stichwort für Alternativen in der Stadt. Wie sieht es denn mit Lastenfahrrädern aus? Das wäre für Sie doch wahrscheinlich auch noch praktisch, oder?
Könnte ich mir vorstellen, wenn man jetzt mal für ein besonderes Ereignis, wenn man irgendwie einen Kasten Bier holen will, einen Kasten Wasser, dann ein Lastenrad, aber ansonsten vielleicht für Familien oder so, die dann wirklich auch mehr brauchen. Aber dadurch, dass wir keine Kinder haben, ist das jetzt, was man so im privaten Verbrauch eigentlich verbraucht, nicht so immens, dass man unbedingt ein Lastenfahrrad bräuchte. Aber so für Bike and Ride oder so oder Bikesharing kann ich mir das schon gut vorstellen, wenn eine Sprottenflotte die irgendwann hat, dass das dann auch mal für viele ganz interessant sein kann.
Sprottenflotte, lassen wir mal kurz einfließen. Das sind Leihfahrräder, die es jetzt hier in Kiel gibt. Heiner Monheim, emeritierter Professor, unter anderem für Verkehrs- und Stadtplanung. Lastenfahrräder, das ist, glaube ich, auch ein Thema, mit dem Sie sich viel beschäftigt haben. Wäre das praktisch für Kiel, um Leute vom Auto wegzulocken?
Ja, natürlich. Neben so allem die Post. Die Post hat 36.000 Lastenpedelecs in Deutschland am Laufen. Die machen das nicht, weil sie nur fromm sind, sondern die machen das, weil sich das rechnet, weil der Briefträger mit dem Lastenfahrrad sehr viel besser unterwegs ist, flexibler, als wenn er das Gleiche mit dem Auto machen würde. Also Lastenfahrräder hat es in Deutschland in den 1920er, 30er Jahren, hat jeder Handwerker, jeder kleine Laden hat Lastenfahrräder gehabt. Das war der typische Job für Lehrlinge, mit den Lastenfahrrädern durch die Gegend zu fahren. Und jetzt gibt es eine Renaissance der Lastenfahrräder. Es gibt das dänische Modell, das holländische Modell, das sind die Standards, eben vorne einen großen Behälter. Es gibt bei den verschiedenen anderen Postdiensten Containerfahrräder, wo sie hinten drauf einfach einen Wechselcontainer eben runterheben und den nächsten draufheben. Also das ist eine sehr intelligente Art der City-Logistik und allmählich merken deutsche Städte, dass sie da was für tun müssen. Also erstens muss man dafür werben, weil der normale Einzelhändler und der normale Handwerker informiert sich nicht erst groß über sowas. Aber wenn fünfmal im Jahr auf dem Marktplatz demonstriert wird, was es da alles für tolle Angebote gibt, dann wächst das Interesse und dann legen die sich sowas zu. Also ich selber habe einen Fahrradanhänger, mit dem ich sehr viel unterwegs war. Das ist, ich sag mal, ein bisschen komfortabler, weil die Lastenräder, von denen wir bisher gesprochen haben, da haben Sie diesen Behälter praktisch immer mit. Wenn Sie einen Lastenanhänger haben, dann können Sie den natürlich locker abmontieren und dann fahren Sie eben ohne Anhänger weiter. Also da ist das Fahrrad dann ein bisschen leichter, wenn Sie mal ohne Last unterwegs sind.
Und natürlich dadurch, dass man jetzt die ganzen E-Bikes oder auch richtige Pedelecs hat, das kann man ja die Technologie wahrscheinlich auch im Lastenrad anwenden.
Ja, natürlich. Das macht's es noch gibt elektrisch angetriebene Lastenräder. Wir haben im Moment 4 Millionen elektrisch angetriebene Fahrräder in Deutschland. Das ist der einzige Bereich der Elektromobilität, wo schon seit langem eine wahnsinnige Dynamik ist. Und das ändert ja ganz viel im Umgang mit dem Fahrrad, weil sie locker auch größere Distanzen fahren können. In den letzten 10 Jahren hat die durchschnittliche Distanz einer Fahrradfahrt sich verdreifacht. Daraus resultiert, wir brauchen jetzt auch regionale Radwegenetzplanung. Also das darf nicht an der Ortsgrenze aufhören, sondern im Nachbarort und auf der Landkreisebene muss es regionale Netze geben. Also da ist eine ganze Menge in Bewegung gekommen und durchaus positiv. Das ist auch der einzige Verkehrssektor, der stetig in den letzten Jahren gewachsen ist. Sehr viel stärker als der Autoverkehr wächst im Moment der Fahrradverkehr.
Das ist ja schon mal ein super Punkt für die Verkehrswende. Also da scheint sich was zu tun. Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich das Thema Radwegenetze. Ich springe mal rüber zu Ingo Ludwichowski vom NABU. Ich weiß, in Kiel werden Velorouten gebaut, also spezielle Fahrradstraßen, wo man langfahren kann ohne Ampeln. Ist das der richtige Weg? Sind die da auf einem guten Weg oder ist das vielleicht eher noch in Kinderschuhen?
Also ich habe überraschend festgestellt oder gesagt bekommen, dass etwa in Bayern, was ja immer als vorbildlich dargestellt wird, das Netz an Fahrradwegen deutlich schlechter sein soll. Eine Kollegin von mir ist aus Bayern bis hierher geradelt und sie war begeistert davon, wie gut es hier ist. Gleichwohl finde ich, gibt es bei uns nach wie vor deutlichen Optimierungsbedarf. Wer beispielsweise von Preetz, meinem Heimatort, nach Kiel fahren will, der muss an der B76 an einer durchaus nicht sehr attraktiven Straße langfahren. Also er wird bestraft dafür, wenn er das Fahrrad nutzt. Und es musste eigentlich umgekehrt sein. Es müsste Spaß machen, mit dem Fahrrad nach Kiel reinzufahren. Und das gilt auch für andere Strecken. Mein Arbeitsort liegt in Neumünster. Dort gibt es über weite Strecken überhaupt keinen Fahrradweg. Und auch dort könnte man die Attraktivität deutlich steigern, wenn man insgesamt die Linienführung auch unabhängig von den Straßen machen würde, sie ein bisschen erlebnisreicher gestalten würde, dann ist es auch eine Belohnung, dort zu fahren, zusammen mit der Tatsache, dass man natürlich mit dem E-Fahrrad in Schleswig-Holstein immer besser dran ist bei den Windverhältnissen, die wir vielfach haben.
Herr Monheim, Sie würden da gerne ergänzen?
Ich würde erstens gerne darauf hinweisen, dass der durchschnittliche Fahrradlenker inzwischen mehr als 40 Zentimeter breiter ist als früher. Daraus resultiert, Radverkehr braucht mehr Platz. Sonst gibt es Unfälle, weil Lenker an Lenker sich verhakt.
Die Autos sind auch immer breiter geworden.
Ja, natürlich, aber das hat eine gewisse Logik bei den Fahrrädern. Das Zweite, wenn wir über Fahrradstraßen reden, da ist Kiel tatsächlich ganz gut aufgestellt. Das hat sehr früh angefangen, weil das ja auch sehr einfach geht. Das ist eine reine Frage der Beschilderung und der Markierung. Ansonsten muss man baulich für die Fahrradstraßen nicht viel tun. Schleswig-Holstein ist relativ gut aufgestellt als fahrradtouristisches Kernland. Also ich sag mal so Ostsee parallel, da gibt es sehr gute Radverkehrsverbindungen. Wenn Sie mehr ins Binnenland kommen, dann wird es schon ziemlich schlecht. Da gibt es eine Menge Landesstraßen und Bundesstraßen ohne Radverkehrsinfrastruktur. Mhm. Da muss dringend was getan werden. Und jetzt basteln halt die Regionen an Radschnellwegen. Das ist gewissermaßen die Premium-Infrastruktur für den Radverkehr, da können Sie dann auch nebeneinander radeln, da sollten Sie normalerweise gegenüber den Querstraßen Vorfahrt kriegen. Da sind wir im Moment daran, das lernen wir von den Holländern. Die Holländer haben das schon seit vielen, vielen Jahren gemacht und jetzt kommt die interessante Entwicklung. Der Bund hat sich bereit erklärt, einen Teil der Investitionskosten und der Planungskosten für Radschnellwege zu finanzieren. Das heißt, da wird es demnächst eine Menge Fortschritt geben.
Wenn ich Sie richtig verstehe, ist tatsächlich dann das Rad ein ganz wesentlicher Baustein für eine Verkehrswende?
Ja, natürlich, weil Fahrräder haben wir 77 Millionen in Deutschland. Fast jeder hat eins. Also da muss ich nicht erst mühsam mir was Neues zulegen, sondern ich muss es einfach nur aus dem Keller holen und ich muss es benutzen. Und ich unterscheide normalerweise zwischen zwei Gruppen von Radfahrnutzern. Das ist einmal der sogenannte Sonntagsradler, der gerne in der Freizeit bei schönem Wetter auf dem Fahrrad sitzt. Und das macht er in der Regel nicht in der Stadt, sondern das macht er im Grünen, in Feld, Wald und Wiese. Und der Altersradler, das ist derjenige, der fast immer auf dem Fahrrad sitzt, egal zur Schule, zur Arbeit, zum Einkauf, für alle Dinge. Und wir müssen die Sonntagsradler zu Altersradlern machen. Wir müssen den Menschen die Angst vor dem Radverkehr im Stadtverkehr nehmen. Und dafür müssen wir infrastrukturell noch eine Menge tun.
Herr Gibbert von ASH, Sie würden gerne da auch noch einhaken.
Ja, ich würde gerne noch was dazu sagen zu diesen Radschnellwegen. Da ist dann schnell der Reflex recht nahe. Jemand sieht irgendwo, ach, da war mal eine Eisenbahnlinie, die ist stillgelegt, da bauen wir jetzt einen Radschnellweg drauf. Das kann dann auch nicht zielführend sein, sondern wir brauchen eigentlich diese alten Schienenstrecken oft noch, dass wir die wieder reaktivieren, dort wieder auch Züge fahren lassen und die Radschnellwege müssten eigentlich zusätzlich kommen. Wir sollten jetzt nicht versuchen, Eisenbahn und Fahrrad gegeneinander auszuspielen, sondern vielleicht eher doch mal eine Autobahn stilllegen und da dann auf der einen Hälfte einen Radschnellweg bauen.
So viele Autobahnen haben wir in Schleswig-Holstein ja gar nicht, die man schnell stilllegen
kann. Mal ein kleiner provokativer Einwurf.
Ich würde zur Reaktivierung gerne noch was sagen. Ich bin gerade dabei, mit einem kleinen Verein eine Reaktivierung zu machen zwischen Malente und Lütjenburg. Und da gilt genau das Gleiche. Das wäre Wahnsinn, wenn wir da draußen einen Radweg machen. Da liegt die Schiene noch. Und da wollen wir auf dieser Schiene in mehreren Schritten erstmal Draisinenverkehr und dann Solardraisinenverkehr und zum Schluss regulären Personenverkehr wieder machen. Und da gebe ich ihm völlig recht. Radwege gehören neben die Schiene, aber nicht auf die Schiene.
Genau, Stichwort Trassenbündelung, einfach da, wo schon eine Trasse ist, einfach ein bisschen breiter machen, ja, und dann noch den Radweg daneben. Herr Ludwigowski, Sie wollten auch noch was ergänzen.
Ja, ich finde, wir haben eine Menge attraktiver Gegend bei uns ja durchaus auch. Und mir liegt insbesondere daran, nicht diejenigen, die das Fahrrad nutzen, dadurch zu bestrafen, dass sie eben unattraktive Wege geben müssen, sondern umgekehrt sie dafür zu belohnen. Und Gott sei Dank ist das Wetter ja in Schleswig-Holstein nicht permanent so wie momentan. Und ich glaube, das macht für die Motivation der Leute auch etwas aus, wenn sie attraktiv irgendwo hinkommen können.
Spannender Punkt. Wie kann eine Verkehrswende in Schleswig-Holstein aussehen? Das ist unser Thema heute Abend in zur Sache. Aber wir halten Sie ja auch in Sachen Sport immer auf dem Laufenden. Deshalb zunächst ein Ergebnis aus der Handball-Champions League. Da hat die SG Flensburg-Handewitt auswärts verloren mit 28:31 gegen Aalborg. Ja, wir haben eben schon gehört, Fahrrad ist eine gute Alternative zum Auto, zumindest in der Stadt. Aber wir haben ja auch sehr viel ländliche Fläche hier in Schleswig-Holstein. Wie sieht's da aus? Was ist da eine wirklich gute und machbare Alternative? Ich würde vermuten, ich habe hier gerade eine ganze Menge Zettel und habe meine ganzen Zettel durcheinander gebracht. Jetzt habe ich den Faden und die Zettel wiedergefunden. Herr Kippert von NASH, ich würde sagen, wenn es um das Thema Anbindung vom Land geht, dann würden Sie sagen, ja, der ÖPNV, Bus und Bahn sind eine gute Alternative zum Auto, oder?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen Alternative auf dem Land, sondern das ist eine Ergänzung. Man muss ganz deutlich sagen, also ich glaube, man muss dann auch so ehrlich sein, dass es auf dem wirklich in Anführungszeichen platten Land, also draußen außerhalb der Kleinstädte, dann schon auch schwierig ist, ganz ohne Auto klarzukommen. Ich glaube, das fordert auch niemand, will auch niemand. Aber doch, es gibt, doch. Ja, okay, Herr Monheim gleich.
Herr Monheim.
Aber wir sehen das eher als Ergänzung dann den öffentlichen Nahverkehr. Wichtig ist, dass man zum Beispiel auf seinen Zweitwagen verzichten kann, dass man vielleicht in der Familie auch nur ein Auto braucht und dass der andere dann relativ gut alle anderen Wege mit Bahn, Bussen, Fahrrädern zurücklegen kann, dass sich die Verkehrsträger ergänzen. Wir würden jetzt nicht so weit gehen, dass wir da gleich erwarten, dass unsere Angebote das Auto komplett ersetzen könnten.
Mhm. Professor Monheim, unter anderem Experte für Stadt- und Verkehrsplanung. Sie sagen, auch auf dem Land brauchen wir kein Auto.
Ja, natürlich. Es gibt Regionen in Europa, wo es ohne Auto prima geht. Südtirol ist so eine Region, Vorarlberg in Österreich ist so eine Region. Da gibt es Dorfbusse, da gibt es Landbusse. Es ist einfach Unsinn. Wir haben ein tolles Bahnsystem in Schleswig-Holstein mit Taktverkehr, wunderbar. Und dann landest du da am Bahnhof und dann fährt kein Bus weiter. Das kann nicht sein. Also das ist gewissermaßen verschleuderte Investition, wenn da nicht die Busse praktisch in die Fläche fahren. Und das ist organisierbar. Das ist ein bisschen das Problem der Landkreise. Die Landkreise sind hier für den Busverkehr zuständig. Und die Landkreise in Schleswig-Holstein haben sich angewöhnt, öffentlichen Verkehr eigentlich nur noch für Schüler zu machen. Das ist natürlich irgendwie bescheuert. Es gibt auch kein Auto, was nur für einen Zweck ist. Das Auto ist ein Alleskönner. Und der öffentliche Verkehr muss auch ein Alleskönner sein. Er muss für Freizeit, für Einkauf, für alles muss er taugen. Und dazu gehört dann, dass es sehr viel mehr kleine Busse gibt, also Minibusse und Midibusse, mit denen man hervorragend die Dörfer erschließen kann. Dann brauchen wir eine Menge Stadtbusse. Wir haben viele kleine Mittelstädte hier in Schleswig-Holstein, die keinen vernünftigen modernen Busverkehr haben. Das darf nicht sein. Deswegen versuche ich auch in Schleswig-Holstein, wo immer ich Gelegenheit habe, mit Fachleuten und Politik zu reden, zu sagen, ihr müsst da was tun, weil dann natürlich auch der Schienenverkehr davon profitiert. Also wenn die Schiene mit dem Bus gut verbunden ist, dann haben wir auch sehr viel mehr Fahrgäste auf der Schiene. Und das kann man machen. Das ist in Schleswig-Holstein eben leider keine Tradition. Jetzt früher, wenn wir zurückgehen bis in die 50er und 60er Jahre, gab es ein flächendeckendes Netz von Postbussen und Bahnbussen auch in Schleswig-Holstein. Da ist jeder Weiler an den öffentlichen Verkehr angeschlossen gewesen. Und das müssen wir wieder hinkriegen, damit ein Leben ohne Auto für alle Bürger in Schleswig-Holstein möglich wird. Sonst schaffen wir keine Verkehrswende.
Ist ja tatsächlich auch vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft attraktiv, weil ab einem gewissen Alter kann nicht mehr jeder Auto fahren und möchte vielleicht trotzdem in seinem Dorf wohnen bleiben und nicht in die Stadt ziehen.
Das ist ein zentraler Punkt. Wenn Ihre Glühbirne kaputt ist und Sie keine Chance mehr haben, eine Glühbirne zu kriegen, weil Sie eben angebunden sind als älterer Menschen. Es gibt ganz viele ältere Menschen, die da auch sehr viel Verständnis für haben und in der Politik sich immer wieder beschweren, wie schlecht sie angebunden sind. Wir sind in Deutschland ein Land, was den ländlichen Raum eben lange vernachlässigt hat, sieht man auch beim Internet und beim schnellen Internet. Die Politik denkt, ach, das können wir abhängen, das brauchen wir nicht so. Schleswig-Holstein hat nun mal viel ländliche Teile und die müssen zwingend an den Busverkehr angebunden werden. Da ist nahesher, sagen wir nicht zentral gefragt, aber sie sind die, die die Konzeption dafür entwickeln müssen, dass die Landkreise sich sehr viel mehr um den allgemeinen Busverkehr kümmern und nicht nur um den Schülerverkehr.
Herr Kippert von NASH, Sie sind indirekt gerade angesprochen. Haben Sie Ideen, wie Sie die Dörfer besser anbinden können und wie Sie auch die Landkreise entsprechend heiß machen können dafür?
Also ich glaube, Herr Monheim und ich, wir haben da gar keinen wirklich tiefgreifenden Dissens. das, was er gerade vorschlägt, dass wir deutlich mehr Stadtbusse brauchen in auch Klein- und Mittelstädten auf dem Land, dass wir eigentlich jede Siedlungsgröße, das müsste man dann definieren, ob von 1000 Einwohner oder 500 Einwohner, 200 Einwohner, wirklich nicht rund um die Uhr, aber von morgens bis späten Nachmittag stündlich angebunden sein muss mit irgendeinem öffentlichen Verkehrsmittel. Ich glaube, auf diese Vision können wir uns gerne einigen. Und dann wird es vielleicht auch möglich oder für Leute denkbar, aufs Auto zu verzichten. Oder wenn es nur am Anfang ist, dass man den Zweitwagen abschafft und dann irgendwann vielleicht auch sagt, okay, es geht auch ganz ohne. Das wäre natürlich eine Traumvision, aber das ist, glaube ich, ein weiter Weg. Und über den Weg sind wir, glaube ich, nicht ganz einig, wie wir da hinkommen. Aber im Prinzip, das Ziel ist, glaube ich, relativ Konsens.
Das es gibt einen Partner, den man dafür gewinnen kann. Die Kirchen, sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche, machen seit 30 Jahren in der Osterzeit die Aktion Autofasten. Und das ist interessant, dass das Autofasten, also da fahren, versprechen Leute, ich werde die nächsten 6 Wochen kein Auto mehr benutzen. Das sind ganz viele aus dem ländlichen Raum, die das mitmachen und die dann die Erfahrung machen, ach, das geht doch. Also viele Leute wissen einfach nicht, dass es einen Bus gibt, wo der Bus hält. Viele Leute haben, weil sie das nie benutzen, auch keine Ahnung, wie die Tarife sind. Da haben wir ein paar Hemmnisse. Also ein einfaches Tarifsystem und gute Werbung und gute Kommunikation. Und dann kann da die Post abgehen im ländlichen Verkehr.
Ich sehe schon, also wunderbar, der ländliche Raum hat eine blühende Zukunft, würde ich sagen. Und vor dem Hintergrund, dass Wohnraum in der Stadt knapp wird, noch ein Pluspunkt, wenn die Menschen wieder mehr aufs Land ziehen, wenn sie besser angebunden sind. Herr Ludwichowski vom NABU, jetzt haben wir viel über Busse und Bahn gesprochen. Ich würde gerne nochmal auf Autos schauen, weil ich glaube, ganz ohne Autos zu leben, das ist relativ unrealistisch. Aber wie sieht es mit alternativen Antrieben aus? Wie sieht es mit E-Autos aus, mit Wasserstoff, mit Gas? Inwieweit können die zu einer Verkehrswende beitragen?
Also zunächst mal, wenn man wirklich vorankommen will, dann muss man auf eine Reduktion des Verkehrs zuarbeiten. Denn auch Elektromobilität verbraucht Ressourcen und gerade zum momentanen Zeitpunkt, wo eben nicht die elektrische Energie zu 100% aus Alternativen, aus regenerativen Energien hergestellt wird, ist auch mit der E-Mobilität eine Umweltverschmutzung verbunden. Zumal eben auch Elektroautos bei der Produktion deutlich über, bei dem Verbrauch, beim CO2-Ausstoß deutlich über normalen Autos liegen. Das kompensiert sich zwar im Laufe der Zeit und es wird auch nur ein Übergangsphänomen sein, bis man dazu kommt, ältere Autos dann auch recyceln, aber das wird nicht das Primäre sein, was dort passiert. Insgesamt lehnen wir aber E-Autos nicht ab. Wir finden, darin liegt die Zukunft, gerade in den Bereichen, wo man ohne Auto nicht auskommt. Und es gibt immer noch Gegenden, wo es zumindest schwierig ist. Und ich glaube, ich vermute, in Schleswig-Holstein wird es auch sehr lange dauern, bis man dieses System hinkriegt, einfach aufgrund der schwierigen Entscheidungsfindungen in den Regionen dabei. Was wir spannend finden, ist in der Tat, Schleswig-Holstein hat ja einen deutlichen Überschuss an, jedenfalls zeitweise deutlichen Überschuss an elektrischer Energie. Den umzuwandeln beispielsweise in Wasserstoff oder andere Energieträger, würde das Problem, was wir im Verkehrssektor nämlich haben, dass wir Fahrzeuge haben, die unter Umständen weder elektrisch betrieben werden können, noch auf andere Art und Weise. Das heißt, wir brauchen alternative Antriebe dafür. Wenn wir die zumindest entsprechend umweltfreundlicher herstellen können, wäre das durchaus ein Vorteil für uns.
Und wir haben eine Anruferin, die hat auch noch eine Idee, wie man zumindest in den Innenstädten den Autoverkehr sauberer machen könnte.
Hier ist Edita Maniscalco. Wenn Sie einen Umschlagplatz vor jeder Stadt machen, da bleiben die Autos stehen und die Menschen fahren mit Mietautos oder wie auch immer, mit Elektroautos in die Innenstadt. Wer natürlich ein Elektroauto hat, kann damit fahren.
Ja, Umschlagplatz vor der Stadt, wie man dann weiterkommt, kann man ja drüber sprechen. Aber ist das eine gute Idee?
Ja, wir haben das ein bisschen, versuchen das ja auch, die Förderung von Park-and-Ride-Parkplätzen. Ist aber immer nicht ganz einfach, weil wenn die Leute erstmal im Auto sitzen, dann bleiben sie eigentlich auch gerne sitzen und fahren dahin, wo sie hinwollen und steigen dann nicht irgendwie auf halber Strecke oder ungern auf halber Strecke in den öffentlichen Verkehr um. Da muss dann schon die Taktung extrem hoch sein. Also es kann Sinn machen, jetzt an den Hamburger Rand mit dem Auto und dann wirklich die U-Bahn zu haben, die dann alle 5 Minuten. Aber wenn ich dann irgendwo an einer Regionalverkehrsstation am Hamburger Rand umsteigen soll, wo dann nur alle 20 Minuten vielleicht eine S-Bahn fährt, da komme ich dann kann ich mich mit dem Auto auch nicht so genau darauf einstellen. Dann komme ich im Zweifel immer genau dann an, wenn die S-Bahn weg ist und steht 20 Minuten. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Einfacher ist das dann vielleicht noch so die kleine Meile, so auf dem ländlichen Raum, wenn man nur 3-4 Kilometer zu seiner Regionalbahnstation fährt mit dem Auto, wo man genau weiß, wann er zukommt, man hat keinen Stau, da kann man sich drauf einstellen. Aber das sind andererseits natürlich auch gleichzeitig wieder die Entfernungen, die wir auch gut mit dem E-Bike zurücklegen können. Das ist ja so eine Tatsache, die man sich auch nochmal vor Augen führen muss, dass ganz viele Wege, die Zahl der Wege, also man hat zwar lange Wege, aber die meisten Wege sind doch relativ kurz. Und ich glaube, 50% der Wege sind nur 7 Kilometer weit. Und das sind Wege, die kann man eben gut auch mit anderen Mobilitätsformen zurücklegen, als unbedingt mit dem Auto.
Wir haben gerade schon den ÖPNV angesprochen und ich würde sagen, wenn wir über das Thema Verkehrswende sprechen, dann spielt der ÖPNV, also der öffentliche Personennahverkehr, eine ganz zentrale Rolle. Und da stellt sich dann ganz oft die Frage, wie kann man das erreichen, dass man mit Bus und Bahn in die große Stadt fährt und wieder zurück? Und welche Anreize kann man möglicherweise auch schaffen? Wir haben eine ganze Menge Hörerbeteiligung. Ganz viele Mails habe ich bekommen zu dem Thema. Da würde ich erstmal kurz einige vorlesen wollen, dann können wir über die gleich diskutieren. Zum Beispiel hat mir geschrieben Rüdiger Pohlmann aus Niebel. Er schreibt, unnütze Züge müssen eingestellt werden, Züge auf Wasserstoff umgestellt werden und Verkehrsprojekte, die helfen, lange Wege zu vermeiden, müssen beschleunigt werden. Klingt erstmal ganz sinnvoll. Und dann eine ganz spannende Sache von Hartmut Kissel aus Bad Bramstedt mit nämlich einem ganz konkreten Problem. Er sagt, Qualität, Pünktlichkeit, Sauberkeit, soweit alles okay in Bad Bramstedt. Er bezieht sich auf die AKN. Aber er sagt, es ist ein ganz anderer Punkt, ein leichter Zugang zum Fahrschein. Denn in Bad Bramstedt gibt es 2 Tarifsysteme, einmal den HVV und dann eben das schleswig-holsteinische Tarifsystem. Und er schreibt, nach Kaltenkirchen kann er zum Beispiel für 3 €, wenn er online das Ticket kauft, dann gibt es noch 10% Rabatt. Nach Neumünster ist nur Preisklasse 3, zahlt er 3,30 €. Da kann er das Ticket nicht online kaufen, weil NahSH erst ab Preisklasse 4 online verkauft. Und er schreibt, dann greift er doch meistens zum PKW. Und er würde das Auto gerne stehen lassen, sich einen Monat Seniorenticket kaufen. Das gibt's aber bei NahSH nicht. Beim HVV kann er bis Stade oder Lüneburg für 86,90 € im Monat fahren. Nach Norden geht der HVV nur bis Bostedt. Und für die Strecke Bostedt-Neumünster, was keine 10 Kilometer sind, müsste er dann nochmal 50 € im Monat draufzahlen. Das ist unverhältnismäßig und deshalb nimmt er da lieber das Auto. Also da sehen wir schon, das sind oft so ganz kleine Stellschrauben, die es jemandem dann sehr schwer machen, auf das Auto zu verzichten, weil wir jemanden von NahSH hier haben, Jochen Kippert nämlich, an Sie die Frage, wie kann man da optimieren?
Also Tarifsysteme ist natürlich immer ein Problem, gerade an den Grenzbereichen. Und wir haben hier in Schleswig-Holstein das Problem, dass wir diese eine Riesenmetropole Hamburg haben, die auch dann mit dem HVV eben im Tarifsystem relativ weit ausstrahlt ins Land. Das ist aber ein städtisches Tarifsystem, was eigentlich gewachsen ist aus dieser Stadt Hamburg damals und immer größer geworden ist und irgendwo dann, sag ich mal, an den Randbereichen auch nicht mehr die attraktiven Übergangstarife bieten kann. Das funktioniert irgendwie von der ganzen Systematik auch nicht. Während Schleswig-Holstein für sich selber dann für den nördlichen Bereich außerhalb des HVVs ein eigenes Tarifsystem entwickelt hat, was auch ein bisschen durchgängiger ist. Aber an den Schnittstellen gebe ich ihm recht, da muss man noch dran arbeiten. Da habe ich jetzt auch keine Lösung, die ich so einfach hier darstellen kann. Bin ich auch nicht der Tarifexperte dafür. Aber dass da sicherlich noch Handlungsbedarf ist, gerade in diesen Übergangsbereichen, da sind wir uns völlig einig mit dem Herrn.
Professor Monheim, Sie haben da sofort eine Idee?
Ja, natürlich. Wir haben im Moment eine Kleinstaaterei. Wir haben ganz viele Verkehrsverbünde und jeder hat seine eigenen Tarife. Mal ist das Kind so definiert, mal kostet der Hund nicht. Also wirklich ein Chaos, was dazu führt, dass ein Hauptgrund, warum viele Leute den öffentlichen Verkehr nicht nutzen, die Kompliziertheit ist und die Angst, die falsche Taste gedrückt zu haben und als Schwarzfahrer belangt zu werden. Ich gehe zurück in die Frühzeit des öffentlichen Verkehrs, 50er, 60er Jahre. Wir hatten einen Einheitstarif, Deutschland weit. Der Kilometer kostete 7 Pfennig und damit war die Sache erledigt. Da wussten sie im ganzen Land, egal ob Bayern oder wo auch immer, immer der gleiche Preis. Wir müssen dahin wieder zurückkommen. Wir dürfen
diese Wie machen wir das denn? Wer muss das ändern?
Da muss die Bundesregierung im Wesentlichen von oben Reformen betreiben. Die Eigenständigkeit, ich sag mal, der Verkehrsverbünde in bestimmten Bereichen darf durchaus erhalten bleiben, obwohl wir einfach viel zu viele Häuptlinge haben. Allein Baden-Württemberg hat 28 Verkehrsverbünde. Das wird im Moment gerade reformiert, um daraus weniger zu machen, weil jeder Verkehrsverbund hat 2 Geschäftsführer und. Also wir geben da eine Menge Geld aus, was wir eigentlich sinnvoller in neue Busse, Bahnen und neue Haltestellen. Da brauchen wir eine Reform, eine grundlegende Reform. Verkehrswende funktioniert sowieso nur, wenn die Bundesregierung die Rahmengesetze, die es im Augenblick gibt, die zum Beispiel jeden Bauherrn zwingen, Parkplätze zu machen, die zum Beispiel dazu zwingen, die Gemeinden, sich primär um den Autoverkehr zu kümmern. Jedes Schlagloch ist sofort ein Skandal. Wir haben im Prinzip einen gesetzlichen Rahmen, der gegen Verkehrswende ist. Und deswegen reicht das Klimagesetz überhaupt nicht aus. Wir brauchen eine völlig neue Verkehrsfinanzierung. Und da sind Bund und Länder vor allem gefragt. Die Kommunen sind total unterfinanziert, was ihr Engagement für den öffentlichen Verkehr angeht. Wenn ich dem Bürgermeister sage, schafft ihr mal eben 8 Busse an und organisieren neues kleines Ortsbussystem, dann fragt er mich natürlich, wie soll ich das denn bezahlen? So, der Bürgermeister braucht dafür Hilfe, Zuschüsse und da brauchen wir eine grundlegende Verkehrsfinanzierungsreform.
Jochen Kippert von NASA, Sie wollten anschließen.
Ja, ich wollte noch mal ein bisschen zurückkommen zu diesem Tarifthema. Wir selber setzen da große Hoffnung in die, ich nenne es mal Digitalisierung. Also das ist, es gibt so Systeme, dass man einfach mit einer Chipkarte, sage ich mal, man bucht sich ein ins Verkehrssystem, wenn man einsteigt, und man bucht sich wieder aus, egal wo man aussteigt. Und dann rechnet das automatisch den günstigsten Preis für einen ab. Und man kann eigentlich sicher sein, dass man nie zu viel bezahlt. Man kann aber auch sicher sein, dass man immer eine gültige Fahrkarte hat. Und es ist dann relativ einfach für die Leute. Es gibt dann keine Hemmschwelle mehr. Man muss sich nicht mehr vertraut machen mit einem fremden Tarifsystem. Das gibt es in Dänemark, haben die das eingeführt. Da gibt es an jeder Bahnstation solche blauen Kästen, wo man seine Chipkarte einfach dranhält. Das ist ganz normal mittlerweile in Dänemark. Das funktioniert in der Kopenhagener U-Bahn genauso wie irgendwie in Jütland bei irgendwelchen Regionalzügen. Und ich glaube, mit solchen Systemen, da haben wir setzen wir große Hoffnung rein, dass dann wirklich auch diese Tarifschwellenthematik ein bisschen beiseite geschoben wird, dass dann ganz egal ist, ob man im NASH-Tarif fährt, im HVV oder in Berlin im VBB wieder aussteigt.
Wir haben noch 2 weitere Anrufer, die auch genau das Thema Vernetzung Busse und Bahn ansprechen. Eine Anruferin, Waltraud Hartmann aus Preetz, hat da nämlich ein Problem.
Es geht um den Nahverkehr. Ich wohne in Preetz. Und in Preetz gab es immer von Kiel aus einen Bus. Ich konnte also fast stündlich zurückfahren. Das hat man plötzlich einfach eingestellt. Es fahren nur noch nachmittags 3 Busse zurück, wenn sie denn kommen. Oder sie fahren einfach eine andere Richtung, umgehen die Haltestelle in Reisdorf, erscheinen nicht, kommen zum Teil auch zu früh. Also ich bin darauf angewiesen, jetzt, wenn ich nach Reisdorf, das größte Einkaufszentrum Deutschlands will, muss ich mit dem Auto fahren. Das kann nicht sein. Es wäre nett, wenn Sie sich mal dieser Sache annehmen würden.
Da sind wir genau bei dem Thema Vernetzung, Bahn, Bus. Wie kann das gelingen, dass sowas eben nicht passiert? Wer von Ihnen? Sie blicken alle ein wenig ratlos drein. Aber das ist ja eben genau das Thema, was wir gesagt haben, dass Bahn und Bus gut miteinander vernetzt sein müssen. Herr Ludwichowski, weil Sie jetzt gerade die letzte Zeit ein bisschen weniger gesagt haben, vielleicht möchten Sie was dazu sagen.
Also das Thema aus Preetz ist mir so nicht geläufig, da bin ich
Nein, auch kein Experte dafür,
da kann ich wenig zu sagen. Ich wollte das nochmal ergänzen, es liegt die Nutzung daran, ob man ÖPNV benutzt, liegt einfach auch daran, das System muss einfach sein. Ich bin relativ viel in der Bundesrepublik unterwegs und mir graut es immer davor, vor irgendeinem Automaten zu stehen, der eine völlig unterschiedliche Systematik hat, wo ich nicht weiß, Ring 1, 2, 3, kann ich nicht draus erkennen, ob mein Ziel nun in welchem Ring liegt. Das heißt, ich habe erstmal eine hohe Hemmschwelle und bin in der Regel eine Viertelstunde beschäftigt, wenn mir nicht jemand hilft, überhaupt das richtige Ticket zu lösen. Und da wäre es natürlich genial, wenn man eine Karte hätte, nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern eine, die allgemein gilt. Die halt dich ran, ich setze mich in den Zug oder in die Bahn oder was auch immer das ist, steige aus und damit hat sich der Vorgang erledigt. Das ist das, was wir eigentlich haben müssen, denn die ganzen organisatorischen Fragen dahinter, die interessieren mich als Nutzer natürlich überhaupt nicht.
Wichtiges Thema, was wir noch gar nicht besprochen haben, ist das Thema Barrierefreiheit. Auch da haben wir einen Anrufer zu.
Hallo zusammen, mein Name ist Roland Döring. Ich wohne in Husum. Meine Frage ist es, wie sieht es eigentlich mit dem Ausbau von Bus und Bahn für Blinde, stark Sehbehinderte oder Menschen mit Einschränkungen jeglicher Art generell aus? Vielen Dank.
Ja, wichtiges Thema, gerade für Menschen, die nicht Auto fahren können, für die auch einen attraktiven ÖPNV zu schaffen. Herr Kippert von NASH, Sie wollten da direkt was zu sagen.
Ja, also es gibt sogenannte gesetzliche Vorschrift, das heißt TSI, das ist auch europaweit standardisiert, das wird von der EU erlassen, wo genau drin steht, wie man auf die Bedürfnisse von mobilitätseingeschränkten Leuten Rücksicht zu nehmen hat im ÖPNV. Da stehen dann auch zum Beispiel, wie er jetzt sagte, er ist, glaube ich, sehbehindert, hat er gesagt, stehen dann auch so dezidiert solche Sachen drin, welchen Kontrast muss zum Beispiel eine Haltestange im Vergleich zu den Sitzen haben, damit man das, wenn man eben das nicht so gut erkennen kann, das trotzdem noch unterscheiden kann, was ist ein Haltegriff, was ist eine Kopfstütze. Da wird eigentlich, auch, das kommt von der europäischen Ebene und wird eigentlich relativ viel gemacht. Es gibt natürlich vielfach noch alte Fahrzeuge, wo das dann nicht umgesetzt ist, aber bei allen Neufahrzeugen, und die kommen ja nach und nach, gibt es da wirklich sehr, sehr strenge Vorschriften, die das eigentlich deutlich besser machen sollten für Mobilitätseingeschränkte.
Das haben wir jetzt kurz angeschnitten, das Thema. Ich würde es gleich gerne noch mal ein bisschen ausführlicher behandeln, weil das ja auch sehr viele Menschen betrifft und Herr Monheim auch schon gerade signalisiert hat, auch da würde er gerne noch ein bisschen mehr zu sagen. Sprechen wir gleich drüber nach 7 hier in Zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Wie kann der öffentliche Personennahverkehr so attraktiv sein, dass man freiwillig aufs Auto verzichtet? Wir haben eben über das Thema Barrierefreiheit gesprochen. Da hatte ich Herrn Monheim versprochen, dass wir noch mal kurz drauf gucken. Professor Monheim, Experte für Verkehrs- und Stadtplanung. Barrierefreiheit, haben Sie gesagt, ist auch wieder so ein Thema, wo die Kommunen mit alleine gelassen werden. Und deshalb ja, schwierig, ne?
Gesetzlich sind die Kommunen zuständig für die Haltestellen auf ihrem Gemeindegebiet. Und wenn sie die Haltestellen jetzt alle umbauen müssen, die müssen irgendwie aufgehöht werden, damit der Niederflurbus da gut halten kann. Die brauchen die Leitstreifen für die Blinden. Die brauchen normalerweise einen vernünftigen Wetterschutz. Das ist eine ganze Menge Investition. Und da sind die Kommunen eigentlich überfordert. Der normale Bürgermeister wird dann Bauern schlau sagen, naja, jetzt haben wir 10 Haltestellen, da tun wir doch 8 weg und bleiben nur noch 2 übrig. Das ist aber nicht im Interesse der Fahrgäste. Im Interesse der Fahrgäste ist, besonders viele Haltestellen zu haben. Und deswegen kann der Bund eigentlich nur vernünftige Investitionshilfen geben für das Thema. Und damit wir, weil ich den Bund nochmal anspreche, sehen, was der Bund macht. 13 Milliarden Euro jedes Jahr gibt der Bund an Subventionen für Autofahrer aus. Das Dieselprivileg, das Dienstwagenprivileg, also da werden Milliarden, die der Finanzminister gewissermaßen nicht kassieren will, zugunsten des Autoverkehrs ausgegeben. Also wir brauchen eine Korrektur in diesem Ausgabenverhalten. Herr Scholz als zuständiger Minister ist da noch weit davon entfernt,
haben
das
Sie
wirklich
zum Vergleich
zu machen.
Die Zahl für den ÖPNV?
Das ist weniger, was der ÖPNV kriegt. Und deswegen, das eine nennen wir auch immer Subvention, also was der ÖPNV kostet, wird als Subvention genannt. Von Subvention für den Autoverkehr redet man normalerweise nicht. Finden Sie in der Zeitung nie irgendwelche Zahlen, und wenn Sie zum Bürgermeister gehen und den fragen wollen, was gibt ihr eigentlich jedes Jahr für den Autoverkehr aus? Der Bürgermeister ist für die Parkplätze zuständig, der Bürgermeister ist für die Gemeindestraßen zuständig, dann wird er sagen, das weiß ich nicht, weil das in den Haushalten nicht als einen Posten ausgewiesen wird. Da muss man sich mühsam hinsetzen und versuchen, das rauszukriegen. Und was wir alle nicht wissen, ist, was der Autoverkehr uns kostet umweltmäßig, also die sogenannten indirekten Kosten, die ungedeckten Folgekosten, Klimakosten. Und wenn wir das alles zusammenrechnen, dann kommen wir im Moment auf jährlich etwa 130 bis 140 Milliarden. Da gibt es Studien für. Wenn wir jetzt eine intelligente Maut einführen würden, dann würde ich sagen, dieses Geld legen wir auf jeden Kilometer um, und dann haben Sie vorne ein Taxameter und dann sehen Sie beim Autofahren, die nächsten 4 Kilometer soll ich jetzt 20 Euro zahlen, und dann werden Sie sehr schnell überlegen, ob Sie das machen. Wir haben im Moment noch die Situation, dass das alles nicht transparent gemacht wird, weil wir ja Autoland sein wollen. Wir hatten einen Autokanzler. Alle sind auf Förderung des Autoverkehrs, auf Arbeitsplätze, Arbeitsplätze, Wirtschaftswachstum, Wirtschaftswachstum, und der öffentliche Verkehr darf am ausgestreckten Arm verhungern. So können wir keine Verkehrswende machen.
Genau, deshalb gucken wir jetzt auf den öffentlichen Verkehr, gehen weg vom Autoverkehr. Stichwort kostenloser öffentlicher Nahverkehr. Das ist immer was schnell gefordert wird, was gesagt wird. Das ist toll, das ist das Allheilmittel. Und ich möchte jetzt mal ein Beispiel nennen. Wir hatten kürzlich am 3. Oktober ja die Einheitsfeierlichkeiten in Kiel, und an dem Tag war der Nahverkehr von und nach Kiel kostenlos. Bin selber damit gefahren, habe an dem Tag gesagt, ja klar, nehmen wir den Zug. Warum sollen wir denn mit dem Auto uns da hinquälen und dann irgendwie einen Parkplatz suchen? Ist doch total praktisch mit dem Zug. Ich war nicht die Einzige. Die Züge waren proppenvoll und richtig viele Menschen haben dieses Angebot genutzt. Ist das eine Eintagsfliege oder glauben Sie, dass das immer so wäre, wenn der Nahverkehr generell kostenlos wäre? Jochen Kibbert von NASH.
Ja, 3. Oktober war ein schönes Beispiel, weil das eben mal gezeigt hat, was doch eigentlich der öffentliche Nahverkehr alles leisten kann. Es war extrem voll, es sind auch nicht alle Leute immer mitgekommen, weil halt wirklich extreme Massen da waren, aber es hat doch relativ gut geklappt dafür, dass man deutlich mehr Leute da hatte als an einem normalen Kieler Wocheabend. Haben die öffentlichen Verkehrsmittel das, glaube ich, ganz gut bewältigt. Was aber diesen kostenlosen Nahverkehr anbelangt, ist das so ein bisschen zweischneidig. Zum einen fehlen dann natürlich auch Einnahmen, wenn man das kostenlos macht, und die müssten dann anderweitig gedeckt werden. Dann müsste der Staat noch mehr Geld dazu zahlen. Und dann ist es vielleicht auch ein bisschen ein psychologisches Ding. Was nichts kostet, ist auch nichts wert in den Augen vieler Menschen. Und guter ÖPNV darf auch ruhig etwas kosten. Dieses Beispiel, was Sie, glaube ich, vorhin mal sagten, von Eckernförde nach Kiel mit einer Einzelfahrt, das ist natürlich recht teuer, das gebe ich zu.
Das habe ich gerade während die Musik lief hier gesagt. Genau, ich kann aber es aber gerne, ich hatte mir das mal rausgesucht. Stichwort, wie teuer ist Zugfahren und lohnt sich eher Autofahren? Da hatte ich rausgesucht, von Eckernförde nach Kiel fährt man ungefähr eine halbe Stunde mit dem Zug. Ich hatte geguckt, Auto dauert auch ungefähr eine halbe Stunde, also zeitmäßig tut sich das nicht viel. Wenn ich mit dem Zug fahre, kostet das pro Strecke 8,80 Euro, also hin und zurück 17,80 Euro. Und dann habe ich nochmal geguckt, was kostet so ein Parkhaus in der Kieler Innenstadt. Da war ich bei 1,90 Euro pro Stunde und habe überschlagen, okay, also bis ich 17,80 Euro an Parkgebühren habe, da muss ich 9 Stunden in Kiel im Parkhaus stehen. Das ist relativ lange. Ich weiß, ich habe die Benzinkosten und Co. jetzt nicht berücksichtigt, aber ich glaube, das geht den meisten so.
Genau, und das ist natürlich wirklich auch, muss ich Ihnen zu Recht geben, da würde ich dann auch, glaube ich, nicht so lange überlegen, mit welchem Verkehrsmittel ich jetzt fahre. Aber Einzelfahrkarten sind, glaube ich, auch nur ein, ist eine Baustelle, sehen wir auch so, aber es ist, glaube ich, auch nur ein Teil, der viele fahren ja dann doch mit irgendwelchen Monatskarten, mit Kleingruppenkarten, wo man dann mit relativ vielen Personen den ganzen Tag durch Schleswig-Holstein fahren kann, die relativ günstig sind. Und was ein ÖPNV, der gar nichts mehr kostet, ist dann, glaube ich, in den Augen vieler Leute auch nichts mehr wert. Und dann fehlt auch irgendwo das Geld, um ihn weiter auszubauen. Und man muss auch den ÖPNV besser machen. Und dann sind die Leute, glaube ich, auch bereit, dafür einen angemessenen Preis zu zahlen.
Ingo Ludwig-Hofsky vom NABU, würden Sie das auch so sagen? Ein kostenloser ÖPNV, der ist uns nichts wert? Also was nichts kostet, ist auch nichts?
Im Prinzip gilt das tatsächlich so. Ich glaube aber, man muss trotzdem auch für Einzelfahrer die Preise deutlich attraktiver gestalten. Sie müssen konkurrieren können mit den Kosten, die man jetzt hat dabei. Und ich finde, wenn man ein zwar nicht kostenloses, aber trotzdem mein Angebot einer preisgünstigen Dauerkarte macht, dann werden auch viel mehr Leute bereit sein, darauf umzusteigen. In der Tat, meine Kinder, die in Kiel wohnen, wenn die nach Preetz kommen wollen, mich besuchen, die machen das in der Regel mit einer Einzelkarte. Das ist ihnen schlicht zu teuer. Und deswegen glaube ich, so eine Dauerkarte wäre das, eine attraktive, preislich attraktive Dauerkarte wäre eigentlich das, was man machen müsste.
Stichwort 365-Euro-Ticket, das gibt es in Wien, also 1 Euro pro Tag. Das hört sich doch eigentlich vernünftig an, oder?
Das wäre eine Möglichkeit über die Höhe des Preises, weil sich 365 immer noch sehr viel anhört. Zunächst einmal ist es die Frage, wie man es darstellt. Aber ich glaube, so muss der Weg sein. Ganz kostenlos würde ich es nicht machen. Auf der anderen Seite denke ich aber, der ÖPNV erbringt für die Umwelt auch eine Leistung. Und die muss man dadurch honorieren, dass man dort auch Geldmittel investiert. Und umgekehrt, den Autoverkehr teurer machen, um auch den ÖPNV zu finanzieren. Ich glaube, das ist die Lösung oder zumindest ein Teil der Lösung dabei, um Geldmittel zu generieren.
Das ist auch was, was uns ganz viele Hörer geschrieben haben. Hier zum Beispiel, es gilt, den Autoverkehr mit Autos mit Verbrennungsmotor deutlich zu verringern, durch Fahrverbote, erhöhte Kosten für Pendler und den Betrieb von erhöhte Kosten für den Betrieb von Autos generell. Innenstädte müssen deutlich autofreier werden. Und dann zum Beispiel auch eben Kreuzfahrtschiffe, Containerfrachter, Flugverkehr, alle großen CO2-Verursacher müssen viel stärker beteiligt werden, die Fracht der LKWs auf die Bahn verlegen. Also da sind auch ganz viele Hörer. Hier geht es weiter mit Steuern auf Benzin, Diesel, Kerosin, Öl kräftig erhöhen, raus aus der Kohle, dann gucken wir mal, irgendwas bringt das bestimmt. Also da sind schon viele Forderungen unter Ihnen Hörern, die auch sagen, einfach mehr Steuern für die Herr Ludwigowski, ja.
Ja,
generell. Sie wollen direkt reingrätschen.
Ja, genau. Also ich glaube, dass in der Tat die Finanzen, die Geldmittel, die wesentliche Steuerquelle sind dabei. Autofahren ist momentan gerade bei den sehr niedrig liegenden Preisen extrem günstig und das muss sich ändern. Und wir wissen ja, wenn der Benzinpreis nach oben geht, sinkt auch die Kilometerleistung. Das heißt, es muss teurer werden. Das bedeutet natürlich nicht, dass man dann kein Auto mehr fährt, aber man entscheidet dann auch kostenbewusster. Und wir alle wissen aus unserem eigenen, wenn wir selber auf uns gucken, das, was etwas kostet, das bestimmt unser Handeln, ob wir es nehmen oder ob wir es nicht nehmen.
Da haben wir auch noch wieder einen passenden Kommentar zu: Energie ist viel zu billig. Bei höheren Energiepreisen würde sich viel Verkehr von ganz alleine reduzieren und alternative Antriebe würden sich eher rechnen. Solange es billigen Sprit gibt, werden auch weiterhin die Straßen mit dicken, klimaschädlichen Autos verstopft sein. Höhere Energiepreise würden auch die Transportkosten von LKWs, Schiffen und Flugzeugen steigern lassen und damit wahrscheinlich verringern. Professor Monheim, ich finde, das ist genau das Richtige für Sie. Sie können da bestimmt sagen, ob die Rechnung aufgeht.
Also wir haben eine Menge Erfahrung mit dem Thema, weil es zu Niedrigpreiszeiten Untersuchungen gegeben hat, wie die Menschen sich verhalten, und zu Hochpreiszeiten. In Hochpreiszeiten, wenn das Benzin sehr teuer ist, dann wird am ehesten gespart im Freizeitverkehr. Also dann macht man halt weniger Freizeitfahrten und sucht einfach Freizeitziele, die in der Nähe sind, weil man das ja relativ frei disponieren kann. Meinen Arbeitsplatz kann ich nicht sofort wechseln und meine Läden kann ich auch nicht so einfach wieder umverteilen. So. Also Preispolitik ist in jedem Falle sinnvoll. Da geht es mir darum, dass alles, was man da macht, also wenn man beispielsweise eine intelligente Pkw-Maut einführen würde, was ich für dringend erforderlich halte, muss irgendwo in sich plausibel sein. Alle unsere deutschen Bürgerinnen und Bürger halten das Prinzip, wer einen Schaden anrichtet, soll auch dafür haften, soll dafür zahlen, dieses Verursacherprinzip. Das generell finden das alle richtig. So, jetzt müssen wir also sehr transparent machen, was verursachen wir für Kosten und wer soll diese Kosten tragen. Dann ist klar, Kosten, die der Autoverkehr verursacht, müssen getragen werden. Lange waren wir der Meinung, wir zahlen ja als Autofahrer Mineralölsteuer und wir zahlen Kraftfahrzeugsteuer, dass das gewissermaßen alles deckt, was der Autoverkehr an Kosten verursacht. Das ist aber beileibe nicht so. Ein Großteil der Autokosten wird nicht gedeckt daraus. So, und wenn man das transparent macht und wenn das auf der kommunalen Ebene, auf der Landesebene und auf der Bundesebene gerechnet wird, dann würden wir eine Zustimmung dafür kriegen, dass wir die Autofahrer nicht bestrafen wollen dadurch, dass wir es teuer machen, sondern dass das schlicht und einfach der Versuch ist zu sagen, nicht die Gemeinschaft, alle müssen dafür bezahlen, sondern wer Auto fährt, soll dafür bezahlen.
Also im Prinzip muss man sagen, momentan subventionieren die Steuerzahler die Autofahrer.
Den Autoverkehr natürlich. Mhm. Beim Flugverkehr ist das noch viel stärker. Der Flugverkehr ist hochsubventioniert und wir wissen, dass er halt umweltpolitisch und klimapolitisch extrem negativ ist. So. Aber jeder Bürgermeister einer mittelgroßen Stadt will einen Flughafen haben und sagt, das ist mir egal, wenn ich da jedes Jahr 10 Millionen zuschießen muss, ich brauche einen Flughafen. So. Also wir haben da einfach eine absurde Mentalität bei uns, weil eben Fliegen mit Wachstum und Auto mit Wachstum assoziiert wird und weil niemand fragt, was kostet das.
Wie stehen Sie denn zum kostenlosen ÖPNV? Könnte man den zum Beispiel durch Subventionen eben von Autoverkehr erreichen?
Also wir haben ja Erfahrung. Es gibt in Frankreich eine Reihe Städte, die Nulltarif haben. Es gibt in den baltischen Staaten eine Reihe Städte, die Nulltarif haben. Wir haben Erfahrungen damit und die Erfahrungen sagen, wenn die
Zunahme der Fahrgäste und der Ausbau des Systems, ich brauche dann ja viele neue Straßenbahnen, neue Busse, wenn das gesichert ist, wenn die Finanzierung gesichert ist, dann macht das einen Sinn. Wenn das dazu führt, dass das System überrannt wird von neuer Nachfrage und sich alle gegenseitig auf die Füße treten, macht das keinen Sinn. Deswegen bin ich schon auch der Meinung, es darf etwas kosten, aber die Kosten müssen irgendwie plausibel sein, sinnvoll sein, und da kommt das 365-Euro-Ticket schon in dem Bereich des Diskutierenswerten. Das gibt's übrigens nicht nur in Wien, das gibt's vor allem im ländlichen Vorarlberg. Das ist das westlichste Bundesland in Österreich. Die haben auch das 365-Euro-Ticket, und das sind lauter Kleinstädte und ganz viel ländlicher Raum. Und die haben wahnsinnige Zuwachsraten im öffentlichen Verkehr dadurch erzielt. So, dann muss einfach nur für den Betreiber, der dafür verantwortlich ist, klar sein, dass er das Geld, was ihm dann möglicherweise fehlt, auf andere Weise kriegen kann. Die Franzosen haben beispielsweise eine Nahverkehrsabgabe, da kommt ein Player ins Spiel, über den wir noch gar nicht geredet haben, nämlich die Wirtschaft. In Frankreich muss die Wirtschaft jedes Jahr eine Nahverkehrsabgabe bezahlen, weil sie ja Mitverursacher der Verkehrsprobleme ist. Jeder Arbeitgeber hat Beschäftigte und stellt denen mal eben umsonst die Parkplätze zur Verfügung, kümmert sich aber überhaupt nicht um den öffentlichen Verkehr. Die Franzosen haben das neu geregelt, da gibt es diese Nahverkehrsabgabe, und viele der neuen Straßenbahnsysteme, die in Frankreich jedes Jahr 4, 5, 6 neue Straßenbahnsysteme aus dem Boden schießen, werden von der Wirtschaft finanziert. Also da, und unsere Wirtschaft sagt, habe ich nichts mit am Hut, wie meine Beschäftigten an meinen Arbeitsplatz kommen, ist mir egal. So. Dafür brauchen wir jetzt eigentlich etwas, was die Holländer wiederum sehr gut geregelt haben. Da gibt es ein Gesetz, dass jeder Betrieb ein Mobilitätskonzept für seine Mitarbeiter erstellen muss. Und in diesem holländischen Mobilitätskonzept ist dann sehr viel Fahrrad drin. Da gibt es immer überdachte Fahrradablagen. Da gibt es eben die Duschen, die Kleiderspinde. Und sowas würde ich mir für Deutschland auch wünschen, für Schleswig-Holstein auch, dass die Betriebe selber ihre Verantwortung für die Mobilität ihrer Mitarbeiter übernehmen. Da kann man eine Menge machen. Das geht dann weiter bis zum Betrieb. Kindergarten bis zur betrieblichen Kantine, das sind ja auch Dinge. Manche Firmen kümmern sich darum und andere kümmern sich nicht darum. Die Wirtschaft hat eine Verantwortung für Mobilität.
Und woran liegt es, dass wir in Frankreich oder in den Niederlanden die Wirtschaft haben, die das erkannt hat und in Deutschland nicht?
Weil wir Autoland sind und weil auch unsere Wirtschaft, die Industrie- und Handelskammern, müssen Sie immer nur lesen, was die für Stellungnahmen machen. Da fehlt immer noch eine Autobahn und hier soll noch eine Autobahn. Und die sind ausgesprochen autoorientiert. Das war mal früher ganz anders, als wir in der Blüte der Bahnverkehre waren in Deutschland. Da hat jede Kammer und jeder Unternehmer gesagt, ich brauche dringend einen Schienenanschluss, weil das ja mein Zugang zum Markt ist. Und wir müssen wieder zurück dazu kommen, dass wir nicht nur an Autos denken und nicht nur an Straßen denken. Im Übrigen hat das ja auch ganz viel mit der Qualität des öffentlichen Raumes zu tun. Kaputte Dörfer, kaputte Städte, die vom Autoverkehr entstellt sind. Wir haben hier in Kiel ja auch ganz schlimme Straßen, wo auf 6 Spuren zig, Zehntausende von Autos jeden Tag langfahren und die Menschen geplagt sind von diesem Autoverkehr. Das muss sich in Ordnung bringen. Wir brauchen Verkehrswende nicht nur aus Klimagründen, sondern eben auch aus Gründen der Lebensqualität.
Aber wir stellen fest, es muss ganz viel im Kopf erstmal stattfinden, dann bei der Politik, bei der Wirtschaft. Also es muss von jedem Einzelnen von uns ein Umdenken stattfinden, so ein bisschen das geliebte Auto auch loszulassen.
Aber wir haben relativ viel Einsicht. Ich selber habe viele Verkehrskonzepte entwickelt. Ich habe immer wieder erlebt, wenn das Angebot stimmt, steigen die Menschen gerne und freudig um. Das Umdenken muss vor allem bei den Entscheidungsträgern anfangen. Da haben wir noch ganz viel Autoorientierung. Das Volk selber, wenn Sie Autofahrer fragen, dann kommt in der Regel das Ergebnis, die Hälfte sagt, ich könnte auch anders. Und wenn es mir leicht gemacht würde, es anders zu machen, würde ich das auch gerne tun.
Wenn wir über eine Verkehrswende reden, dann kommt man zwangsläufig irgendwann an das Thema Politik. Die Politiker sind gefragt. Und wir haben gerade schon von Professor Monheim, Verkehrs- und Stadtplanungsexperte, gehört. Die Politik, die tut sich sehr schwer, sagen wir das mal freundlich, mit einer Verkehrswende, weil Deutschland ein Autoland ist. Da haben wir einen Kommentar zu bekommen. Auch er schreibt, es wird eine sinnlose Debatte bleiben. Allein die Ablehnung der vernünftigen Forderung nach Tempo 130 im Bundestag zeigt doch, dass die Politik nicht will. Also ist es wirklich so, dass die Politik nicht will? Frage an Jochen Kippert von NASH. Sie haben ja auch viel mit der Politik zu tun als Verkehrsverbund.
Also würde ich jetzt so nicht sagen, dass die Politik nicht will. Manche wollen mehr, manche wollen weniger, aber wir haben das schon gemerkt, dass gerade jetzt durch die jüngsten Diskussionen mit Fridays for Future, dass da deutlich mehr Wollen auch jetzt in der Politik entstanden ist, dass da eine ganz andere Wahrnehmung auch für unsere Themen entstanden ist. Und das ist für uns sehr gut, dass wir mit unseren Themen besser durchdringen können. Was man aber auch sagen muss, wir leben mit einer Infrastruktur, gerade im Schienenverkehr, die halt sich in den letzten Jahren eben nicht entwickelt hat, die man nicht mit Knopfdruck umschalten kann. Da kann man nicht einfach so viel mehr Züge fahren. Wir würden gerne viel, viel mehr Züge fahren, wenn wir ein bisschen mehr Geld bekämen, könnten wir das auch locker tun. Aber Richtung Hamburg sind die Strecken halt leider zum Beispiel alle total voll. Da kann man gar nicht mehr so viel tun, wie man gerne würde. Und da hilft es dann auch jetzt nicht, einfach kurzfristig nur ein bisschen am Geld zu drehen, sondern da muss man auch ganz, ganz viel in die Infrastruktur investieren. Und das ist leider sehr, sehr langwierig, das dauert ewig und das behindert uns dann wirklich, unsere Rolle ein bisschen so einzunehmen, wie wir das gerne jetzt eigentlich tun würden.
Es hilft ja nicht zu sagen, das dauert ewig, sondern man muss ja dann einfach sagen, irgendwann muss man auch mal anfangen.
Genau, und ich glaube, das merkt die Politik jetzt, wenn man so anguckt, was an der Westküste gerade abgeht, zwischen auf der Strecke Richtung Westerland, wo die Politik jetzt wirklich mit ganz großem Einsatz dafür gesorgt hat, dass dort Zweigleisigkeiten jetzt endlich hergestellt werden, Dinge, die man eigentlich schon vor Jahrzehnten hätte tun müssen. Und das ist nicht unbedingt jetzt nur die Landespolitik, die das, glaube ich, schon länger auf dem Fokus hatte, sondern auch die Bundespolitik.
Aber da war ja auch ein massiver Druck der Betroffenen, der Bevölkerung einfach da, ne?
Richtig, genau, das hilft natürlich auch und das zusammen, der Druck der Bevölkerung zusammen mit diesem generellen Umdenken jetzt ein bisschen diese Fridays for Future Überschrift, sage ich jetzt mal, hilft, glaube ich, ganz, ganz viel und bei ganz vielen anderen Projekten glauben wir, dass das uns auch deutlich schneller machen wird bei der Umsetzung.
An der Stelle würde ich gerne noch eine Mail mit einfließen lassen, weil das passt gut zu dem, was Sie gesagt haben mit dem Druck aus der Bevölkerung. Oft hat man ja das Gefühl, auch als Einzelner kann ich eh nicht viel bewegen. Andrea Lieder-Hein schreibt, wenn wir Bürger den Politikern klar machen würden, dass wir für 130 auch gerne mal wochenlang demonstrieren und nur noch Parteien wählen, die für Klimaschutz auch wirklich eintreten, würde das schon klappen. Machen ist ein Zauberwort, funktioniert an jedem Ort. Also braucht es auch uns, die mehr Druck auf die Politik ausüben? Herr Ludwichowski vom NABU Schleswig-Holstein, Sie als Naturschutzverbund, müssen Sie vielleicht auch noch mehr Druck machen?
Also ich finde das schon ziemlich gewagt, zu sagen, wir müssen jeweils immer auf die Straße gehen. Ich finde, zunächst mal ist es Aufgabe von Politik zu erkennen, wo Notwendigkeiten sind. Und nur wenn das nicht passiert, dann sollte man auch auf die Straße gehen. Aber ich appelliere an die Politiker selber nachzudenken und dann kommen sie darauf, dass Tempo 130 eine sinnvolle Sache ist. Dann kommen sie selbst darauf, dass der ÖPNV stärker ausgebaut werden muss wie jetzt. Man kann von uns nicht permanent verlangen, auf die Straße zu gehen. Es ist Aufgabe von Politik, zukunftsfähige Entscheidungen zu treffen auf der Basis, auf der Wissensbasis, die wir längst haben dabei. Ich glaube, diese Vereinzelung von Entscheidungen, jedem Einzelnen zu sagen, du musst dich so und so verhalten, läuft fehl. Denn es hängt im Wesentlichen von den Rahmenbedingungen ab, wie wir uns verhalten. Wenn der ÖPNV günstig ist, er einfach zu erreichen ist, wenn er attraktiv ist, dann tun das die meisten auch. Aber für diese Rahmenbedingungen ist Politik und ist Wirtschaft verantwortlich. Ich glaube, sie stehlen sich ein Stück weit aus ihrer Verantwortung, die sie auch institutionell haben.
Aber wenn man davon ausgeht, dass viel in der Politik auch über Lobbyarbeit entschieden wird, dann kann man nicht leugnen, dass die Wirtschaft, dass die Automobilindustrie eine sehr große Lobby hat. Und naja, der ÖPNV, die Umwelt hat vielleicht eine eher kleinere Lobby. Und müssen wir dann die Aufgabe der Lobby einnehmen?
Ein Stück weit ist das in der Realität leider so, aber ich würde erwarten, dass sich Politiker nicht alleine durch Lobbys beeinflussen lassen, sondern nüchtern auf die Fakten gucken. Und die sagen sehr deutlich, wie Friday for Future, wir müssen was fürs Klima tun und dazu gehört dann eben auch den ÖPNV zu stärken. Also diese Verschiebung der Verantwortlichkeit immer auf den Einzelnen, das sagt sich leicht, wird aber eigentlich dem Konstrukt unserer Demokratie so nicht gerecht.
Professor Monheim, wie sehen Sie das? Müssen wir als Bürger uns stärker engagieren und ist es ein bisschen blauäugig zu denken, ach, die Politiker, die werden schon vernünftig entscheiden und die werden sich nicht nur von der Lobby leiten lassen?
Das ist wieder eine Frage der Ebene. Ich selber komme aus der Bürgerinitiativenbewegung. Ich habe schon vor 50 Jahren Verkehrsbürgerinitiativen mitgehabt und beraten. Da ist eine ganze Menge im Gange. Und ich glaube, wenn wir über den großen Lobbyismus reden, dass zum Beispiel die Bundesregierung mehrere Jahre lang die Klimagesetzgebung auf der EU-Ebene verhindert hat, die Richtlinien und die Richtwerte verhindert hat, also eine klimafeindliche Politik unter dem Druck der Autolobby dann umgesetzt hat. Das muss zu Ende sein. Das war im Prinzip politisch nicht ausreichend skandalisiert. Da stand viel zu wenig in den Zeitungen drüber. Ich glaube, dass es schon auf der Ebene der Kommunen sehr wichtig ist, dass Leute, wir können das so nennen, auf die Straße gehen oder aber auch mal ins Hinterzimmer gehen, mit dem Bürgermeister reden, mit den Mandatsträgern, mit den Mitgliedern im Ausschuss reden, um das, was andere professionell tun. Also wir haben nun mal professionell aufgestellte Lobbyisten in der Republik massenhaft und normalerweise sind organisierte Bürger erstmal in einer sehr viel schwächeren Position. Sie können das ein bisschen gut machen, dadurch, dass sie einfach mit sehr viel mehr Enthusiasmus und mit auch ein bisschen mehr Überzeugungskraft versuchen, an die Mandatsträger ran zu kommen. Beides muss gemacht werden und es hat eine völlig neue Qualität durch Fridays for Future bekommen, weil erstens von der Menge der Leute, die da mobilisiert wurden, es einen großen Unterschied gegeben hat und weil die sehr geschickt, wirklich sehr geschickt im Generationenwechsel als ganz junge Leute den politischen Betrieb aufmischen. Das wird lange Wirkungen haben. Das ist im Moment erstmal ja eine Sache, die wenige Monate alt ist. Das wird Wirkungen haben und ich selber bin oft unterwegs und merke, dass die Politik anfängt, nachdenklicher zu werden. Ich will noch mal was für die Bahn sagen, weil die Ingenieure, die mit Bahnfragen zu tun haben, sehr oft dazu neigen, ja, jetzt brauchen wir ein drittes Gleis, jetzt brauchen wir eine Neubaustrecke, jetzt brauchen wir hier eine Neubautrasse. Wir haben eigentlich eine Menge Möglichkeiten, in bestehenden Netzen die Kapazität relativ schnell zu erweitern. Das ist das Thema Weichen. Wenn wir auf einer langen Bahnstrecke keine Weichen haben, dann muss der schnelle Zug immer hinter dem langsamen hinterherbummen. Haben wir, jeder, der eine elektrische Eisenbahn mal hatte, der weiß, dass die Weichen dass die Flexibilität ins Netz bringen. Wir müssen eigentlich in dem Bereich etwas wieder gut machen, was wir in den 90er Jahren schlecht gemacht haben. Wir haben 80% aller Weichen aus dem deutschen Schienennetz rausgerissen.
Also Sie
aus Sparpolitik.
Jetzt von Überholspuren quasi, so
ja,
wie auf der Autobahn.
Also die Weiche ist ja die Möglichkeit, vom einen Gleis aufs andere zu wechseln. Und
aber wenn es nur eins gibt,
ja, wenn Sie
nützt
nur
die
ein
Weiche
Gleis
auch
haben,
nichts.
Brauchen Sie eine Überholstelle. Aber wir haben auch viele Teile des Netzes, also auf Hamburg zulaufend, haben wir eine Menge Strecken, die sind zweigleisig, aber die haben zu wenig Weichen. Und von daher ist die erste Maßnahme, um Kapazitäten zu erhöhen, bevor wir dann digitale Techniken anwenden, ist erstmal wieder Weichen zurück ins Netz zu bringen. Das kostet Geld, aber das muss gemacht werden.
Da würde ich jetzt Herrn Kippert von NASH gerne noch darauf antworten lassen. Werden Sie morgen losgehen und Weichen bestellen?
Ja, ich glaube, Weichen alleine werden uns dann nicht so weit helfen. Die ein oder andere Weiche mehr kann schon auch manchmal ganz gut sein, aber jede Weiche, die ich nicht unbedingt wirklich regelmäßig brauche, kann natürlich auch ausfallen und ist eine Störquelle. Und ich glaube, ganz ohne dritte, vierte Gleise werden wir dann auch an vielen Strecken nicht drum rumkommen. Gerade im Zulauf auf Hamburg, da müssen wir schon noch auch die S-Bahnen erweitern und das Angebot damit eben deutlich dann auch ausweiten, weil da sind die jetzigen zwei Gleise auch mit deutlich mehr Weichen nicht mehr groß für viel mehr Verkehr aufnahmefähig. Da bin ich schon dafür, dass wir da auch wirklich die mittelfristige Perspektive mit dritten, vierten Gleis uns gut anschauen.
Sie sind einverstanden. Wunderbar.
Ja,
sind Sie einig, Sie kaufen zusammen Weichen und verlegen dann die neuen Gleise und dann haben wir das Problem schon mal gelöst. Das ist doch gut, dann haben wir das für heute
und
geschafft.
Und rund um Kiel und Lübeck bauen wir S-Bahnen. Müssen wir neue Haltepunkte haben und müssen dafür sorgen, dass aus der Schiene sehr viel mehr Leistung geholt wird, als da bisher erbracht wird.
Wir bauen vielleicht auch noch eine gute Ost-West-Verbindung.
Auch das ist das, was fehlt. In der Mitte von Schleswig-Holstein fehlt die Verbindung. Von Heide aus bis Neumünster geht es. Und dann haben wir zwei stillgelegte Strecken, die dringend reaktiviert werden müssen.
Und da ist dann aber auch wieder die Politik gefragt, oder?
Natürlich, da ist die Politik gefragt. Da brauche ich am Ende jetzt in dem Wechselspiel, wer ist eigentlich zuständig? Da gibt es eben einen Aufgabenträger, der Ausschreibungen macht, damit Schienenverkehrsunternehmen dafür Angebote machen. Aber erstmal muss die Strecke selber ertüchtigt werden. Da ist im Zweifel dann das Haus DB gefragt.
Fast 2 Stunden haben wir schon darüber diskutiert hier in der Sendung zur Sache, wie eine Verkehrswende für Schleswig-Holstein geschafft werden könnte, wie sie aussehen könnte. Wir haben festgestellt, gerade in den Innenstädten sind Fahrräder eine super Alternative, Lastenfahrräder, vor allem vor dem Hintergrund, dass es auch immer mehr E-Bikes und Pedelecs gibt, größere Reichweite. Also da ist ganz viel Potenzial. Und fürs Land haben wir festgestellt, wenn man Busse und Bahnen vernetzt und auch da attraktive Radstrecken schafft, dann ist auch das eine gute Möglichkeit. Aber das alles kostet Geld. Vieles muss von der Politik ins Laufen gebracht werden. Jetzt zum Schluss deshalb an meine Gäste nochmal die Frage, was gibt's eigentlich, was man schnell und kostengünstig oder vielleicht sogar kostenlos umsetzen könnte? Stichwort Tempo 130 auf Autobahnen, vielleicht Tempo 30 in Innenstädten. Ist das was, was etwas bringen würde? Fangen wir an bei Ingo Ludwig-Jowski vom NABU.
Ich glaube, es war ein fataler Fehler von Seiten des Bundestages, die 130 nicht durchzusetzen. Die Zeit war reif, es bringt etwas und jeder hat auf dieses Signal gewartet. Und es fördert eigentlich schlicht weit über das Thema hinausgehend die Politikverdrossenheit, wenn sie selbst so einfache Sachen, wo es in der Tat keine Kosten verursacht, nur einmal die Hand heben, wenn sie das im Zeichen des Klimawandels Friday for Future nicht hinbekommen. Das ist aus meiner Sicht fatal.
Haben Sie eine Idee, was es sonst noch gibt, was man jetzt schnell umsetzen könnte und was möglicherweise auch nicht so viel kostet?
Ja, kosten wird alles etwas. Man wird sicherlich keine völlig kostenfreie Lösung haben, aber man sollte sich hinsetzen, das System, was wir momentan hier haben, weiter zu optimieren. Und ich glaube, da gibt es Verbesserungsmöglichkeiten, es einfacher zu machen mit dem Tarifsystem. Schnell dafür zu sorgen, dass wir Karten haben, wo wir einfach nur einsteigen und wieder aussteigen, um ÖPNV zu fahren und uns nicht lang stundenlang um irgendwelche Tarifsysteme kümmern müssen. Das wäre das, was mir so als Resümee hier einfällt.
Vielen Dank, Herr Kippert von NASH. Wie sieht es bei Ihnen aus? Stichwort Ideen, die man schnell umsetzen kann.
Das ist bei uns leider immer nicht ganz so. Der Eisenbahnsektor ist immer ein sehr träger. Und mehr Züge fahren heißt dann auch oft, dass ich erstmal mehr Züge bestellen muss, die dann 3-4 Jahre dauern, bis sie geliefert sind. Aber ich glaube, so auf dieser mittelfristigen Ebene können wir schon sehr viel machen, indem wir eben mit zusätzlichem Geld mehr Züge bestellen und dann auch längere Züge fahren lassen können. Und ich würde mir wünschen, dass da jetzt die zusätzlichen Mittel, die der Bund bereitstellen will, dass die auch dafür dann zielgerichtet eingesetzt werden können.
Wie sieht's mit so kreativen Ideen aus? Sie dürfen auch mal ein bisschen rumspinnen. Zum Beispiel spezielle Pendlerwaggons, wo dann super Internetempfang ist, wo man quasi ein Büro im Zug hat, dass man die Zeit effektiver nutzen kann. Also träumen Sie mal ein bisschen.
Ich glaube, solche Ideen werden uns jetzt wirklich nicht so schnell helfen, um jetzt deutlich mehr Leute einfach auf die Schiene zu kriegen. Es ist ja auch nicht so, dass das nicht gemacht würde. Internet ist auf vielen Strecken schon verfügbar, leider noch nicht auf allen, aber das setzt sich nach und nach durch, dass dann schleswig-holsteinweit wahrscheinlich auch bald in allen Zügen Internet, also freies WLAN wird haben. Die Fahrpreise kann man vielleicht ein bisschen noch senken oder ein bisschen harmonisieren, auch zusammen mit dem HVV, dass das noch einfacher wird, der Übergang zwischen den Ländern. Und ich glaube, der Weg, auf dem wir uns eigentlich alle befinden, der ist auch schon durchaus der richtige. Wir müssen nur noch mehr finanzielle Mittel wahrscheinlich reintun. Wir müssen schneller werden und einfach diesen Weg konsequent weitergehen. Und dann, glaube ich, können wir mittelfristig die Verkehrswende auch durchaus mit dem öffentlichen Nahverkehr schon deutlich unterstützen.
Herr Monheim, Sie sind der Mann für Visionen, würde ich sagen. Was haben Sie für Visionen, wie wir das Verkehrssystem schnell, einfach und kostengünstig?
Indem wir an eine Verkehrsart denken, die wir heute überhaupt noch nicht erwähnt haben. Der Fußverkehr ist die Basis aller Mobilität und der Fußverkehr wird extrem benachteiligt und vernachlässigt. Fangen wir mit dem Gehwegparken an. Gehwegparken ist gewissermaßen weit verbreitet in Deutschland und führt dazu, dass die Fußgänger mit irgendwelchen Restbreiten leben müssen.
Überall, wo Gehwege zugeparkt sind, muss ich sofort die Fahrbahn zum verkehrsberuhigten Bereich machen, weil den Fußgängern ja gar nichts anderes übrig bleibt. Wenn ich auf dem Gehweg nicht laufen kann, muss ich in der Fahrbahn laufen. So, wenn ich mit dem Kinderwagen bin, mit dem Rollstuhl, alles das muss auf die Fahrbahn. Also wir brauchen Tausende, Zehntausende von neuen verkehrsberuhigten Bereichen überall da, wo Gehwegparken ist. Da kann Kiel eine Menge machen, Lübeck eine Menge machen. Aber auch in vielen kleinen Mittelstädten, selbst in vielen Dörfern haben wir Gehwegparken, wo jämmerliche Reste nur für die Fußgänger bleiben. Dann würde ich gerne ein Programm für Tausende von neuen Zebrastreifen, Fußgängerüberwegen machen, damit die Fußgänger nicht so lange im Stau stehen, denn die Fußgänger verlieren. Die durchschnittliche Gehgeschwindigkeit in deutschen Orten ist zurzeit 2,4 Stundenkilometer. 6 Stundenkilometer kann ein Fußgänger normal laufen, aber er erreicht das nicht, weil er dauernd warten muss, weil er dauernd nicht rüberkommt. Also Gehwegparken weg, Zebrastreifen machen. Und dann würde ich nochmal mit Blick auf den öffentlichen Verkehr sagen, eine Menge Werbung machen, eine Menge Kommunikation und weil NahSH gewissermaßen das Dach über den ganzen öffentlichen Verkehr bildet, sehr viel intensiver mit den Landräten und mit den Bürgermeistern über kleinteilige, fein erschließende Bussysteme reden. Da kann man doch relativ schnell was machen. Also wenn ich einen Zug bestelle, dann dauert das in der Tat lange. Busse kann man heute, vor allem Mini- und Midi-Busse, kann man heute relativ leicht kaufen. Also da brauchen wir einfach viel mehr Rollmaterial und ein Problembewusstsein der Entscheidungsträger, dass der Bus eigentlich im ganzen Land bis ins letzte Dorf fahren muss.
Und im Prinzip, wenn ich Sie richtig verstehe, den Autoverkehr unattraktiver machen.
Ja, aber ich will die nicht quälen, die Autofahrer. Das sind alles Dinge, also wenn ich Gehwegparken jetzt abschaffe, dann ist das natürlich für den Autofahrer erstmal gewöhnungsbedürftig. Jetzt stand ich doch die letzten 20 Jahre immer auf dem Gehweg. Das ist aber illegal. Das ist eigentlich nicht erlaubt und deswegen muss ich anfangen, da konsequenter die Fußgänger in meiner Priorität hochzusetzen. Und dann werden wir schönere Straßen haben, dann werden wir, so wie wir das in Kopenhagen immer bewundern können, den öffentlichen Raum zurückerobern für Kinderspiel. Einfach mal zum Sitzen, geparkte Fußgänger. Wir haben ja ganz wenig Plätze, wo man als Fußgänger sitzen kann. Ich muss eigentlich an jeder Ecke Platz zum Sitzen haben als Fußgänger. Also da kann man eine Menge tun und vergessen wir die Fußgänger nicht.
Genau, es hört sich schön an. Es hört sich an, als wenn die Städte davon auch durchaus profitieren, wenn sie wieder ein bisschen mehr Grün haben, mehr Lebensqualität. Vielen Dank, dass Sie heute Abend meine Gäste waren. Ich glaube, wir haben spannende Themen besprochen. Wenn Sie die Sendung nochmal nachhören wollen, dann können Sie das im Internet auf ndr.de/sh. Hier geht es jetzt weiter mit dem Sonntagabend und Birte Steuer. Und ich wünsche Ihnen genau das. Noch einen schönen Sonntagabend.